Titel der Predigt heute, der Glaubensvorschuss. Wenn wir irgendwelche
Sachen unternehmen, bereiten wir uns üblicherweise vor. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt zu den Weihnachtseinkäufen gegangen seid, habt ihr ja mal geguckt, ist Geld im Portemonnaie oder die Kreditkarte da. Da würde keiner losziehen, ohne dass er sich die nötigen Zahlungsmittel mitnimmt. Oder wenn ihr jetzt zu Weihnachten die Familie zu Tisch habt, naja, dann besorgt man doch vorher ordentlich was zu essen und zu trinken und bereitet das alles vor. Da würde man nicht das so auf sich zukommen lassen, ohne vorher darüber nachgedacht zu haben. Oder wenn es sich vielleicht sogar um Vorhaben handelt, die mit Gefahren verbunden sein können, dann bereitet man sich erst richtig vor. Man stelle sich vor, jemand unternimmt eine Seefahrt mit einem Segelboot, dann wird da vorher Ausrüstung an Bord gebracht, das Vorhandene geprüft, da wird der Kraftstoff aufgefüllt, da wird Lebensmittel und Notrationen und die Notfunkbarke geprüft und was nicht alles. Und wenn man das nicht richtig macht, dann kann so eine Sache in einem Desaster enden, wenn die Vorbereitung nicht gut war. Wenn die Vorbereitung nicht richtig war oder man sich verschätzt hat in den Gefahren, dann kann es sogar zu richtigen Katastrophen kommen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang mich an ein Ereignis, was sich, glaube ich, in 60er Jahren zugetragen hat. Da wollte eine Gruppe von Bundeswehrsoldaten durch einen Fluss, Voralpenfluss, ich weiß nicht, ob es Iller oder Lech oder was war, zu Übungszwecken diesen Fluss durchqueren, und der hatte Hochwasser. Die haben sich bestimmt vorbereitet. Aber der leitende Unteroffizier hatte wohl die Gefahr unterschätzt, und das Ende vom Lied war, dass mehrere Leute ertranken. So Flüsse, besonders wenn sie über die Ufer treten, die können sehr reißenden Charakter annehmen. Und vor langer Zeit war das schon mal so, dass Menschen durch einen reißenden Fluss mit Hochwasser hindurch sollten. Und die haben eine ganz merkwürdige Vorbereitung getroffen. Im Vergleich zu dem, was ein normaler Mensch an Vorbereitungen treffen würde, würde man sagen, die sind eigentlich nicht ganz sauber, wenn die das so versuchen. Josua, der die ganze Aktion führte, hatte gesagt, dass einige ausgewählte Männer die Bundeslade nehmen sollen. Das war ein ziemlich schweres Teil, da waren Steinplatten drin in dieser Holzkiste. Und sollten dann als Erste in den hochwasserführenden Jordan hineingehen, damit ihnen dann das Volk Israel folgt. Verrückt, ja. Man hätte das Hochwasser abwarten müssen und sagen, wir warten mal, bis Niedrigwasser ist. Eine Brücke gab es ja nicht. Man kann doch nicht das ganze Volk in Gefahr bringen und die Männer, die die Bundeslade tragen. Also man muss da annehmen, wenn sie das wirklich tun, ist das Erste, was passiert, denen zieht es die Füße unter dem Körper weg. Sie fallen mitsamt ihrer Bundeslade in den reißenden Fluss und schwimmen schön ab. Aber mit Überqueren ist nicht. Rein menschlich gesehen. Aber merkwürdigerweise, die machen das. Und der Grund, warum sie das taten, ist, weil Gott Josua gesagt hatte, dass sie das so machen sollen. So verrückt, wie sich das menschlich auch anhörte. Gott hatte gesagt, so macht ihr das, genau so. Zuerst die Kameraden mit der Bundeslade, rein in den Fluss, und dann gehen die anderen hinterher. Und rein menschlich gesehen musste man sagen, es kann nur in einer Katastrophe enden. Wir lesen aber, was dann passierte. Josua 3, Vers 14. Das Volk brach seine Zelte ab und war bereit, den Fluss zu überqueren. Vor ihnen gingen die Priester mit der Bundeslade. Der Jordan war wie jedes Jahr zur Erntezeit über die Ufer getreten. Als nun die Träger der Bundeslade das Wasser berührten, staute es sich. Es stand wie ein Wall sehr weit flussaufwärts in der Nähe des Ortes Adam, der bei Zaretan liegt. Das Wasser unterhalb des Walls lief zum Toten Meer hinab, so konnte das Volk durch das Flussbett gehen. Vor ihnen lag die Stadt Jericho. Die Priester mit der Bundeslade des Herrn standen auf festem Grund mitten im Jordan. Und die Israeliten zogen trockenen Fußes an ihnen vorüber ans andere Ufer. Das ist ein Ding, ne? Moderne Theologen werden wahrscheinlich den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte bezweifeln. Nicht, das ist dann ein Mythos oder das haben sich die Israeliten ausgedacht oder irgendeine Geschichte. Ich glaube, dass die Geschichte wahr ist. Sie zeigt uns einen geistlichen Zusammenhang, den wir überall immer wieder in der Bibel antreffen. Das ist kein Einzelfall, was wir hier sehen. Und wir wollen das näher betrachten, denn wenn wir heute geistlich leben wollen, müssen wir diesen Zusammenhang verstehen. Sonst verpassen wir was ganz Wichtiges. Der Geschichte war also vorausgegangen, dass Gott zu Josua gesagt hatte, mach das so. Also erst die Leute mit der Bundeslade hinein in den Fluss und dann die anderen hinterher. Und auch wenn das menschlich völlig blödsinnig erschien, war jetzt der Knackpunkt an der Sache, dass Josua Gott geglaubt hat. So verrückt, wie sich das anhörte, weil Gott es gesagt hat, hat Josua gesagt, na gut, wenn der das sagt, dann wird das so funktionieren. Und die Priester, die nun die Bundeslade trugen, die mussten diesen Glaubensvorschuss auch erbringen. Die mussten nämlich losgehen mitsamt der Bundeslade Richtung Wasser. Und alle standen dabei und guckten zu und sagten, Mensch, das kann ja nur schief gehen. Und wie viel Glaubensvorschuss mussten die jetzt bringen? Das ist gar nicht so sehr viel. Klar, sie mussten erstmal sich lächerlich machen, nicht? Das schon, aber... Was mussten sie tun? Sie mussten nicht bis zum Hals ins Wasser. Es reichte, dass sie das Wasser berührten. Was sie selber tun konnten, bis ins Wasser, dass so die Zehen nass werden, da war ja keine Gefahr, das konnten sie selber. Das hat Gott von ihnen erwartet, dass sie das tun. Aber dann handelt Gott. Und zwar auf diesen Glaubensvorschuss hin, auf die Tatsache hin, dass Josua, dass die Priester ihm vertraut haben und gesagt haben, es hört sich menschlich für uns unmöglich an, aber weil Gott das gesagt hat, machen wir das jetzt. Und es ist eigentlich ein eigenartiger Zusammenhang. Der allmächtige Gott könnte doch hingehen und das von sich aus wirken und sagen, hier, wartet mal, ich mache es gerade mal und der Jordan bleibt jetzt mal bitteschön stehen und nun mal los alle miteinander, ja? Also so, dass die Menschen gesehen hätten, jawohl, da ist das Wasser weg, da können wir durch. Ist aber nicht. Sondern Gott möchte, dass die Menschen, wenn er wirkt, mitwirken in einem bescheidenen Umfang. Aber er möchte gerne, dass sie mitwirken. Warum das so ist, ist für mich immer wieder ein ganz großes Wunder. Gott könnte doch das alles ohne uns. Der müsste doch gar nicht sagen, ihr müsst jetzt erstmal die Bundeslade nehmen und da reingehen. Wäre doch gar nicht nötig. Er könnte es doch alles selber. Warum macht er das? Weil er ein Vertrauensverhältnis, eine Liebesbeziehung mit uns haben will. Und das wächst, wenn man solche Dinge mit Gott erleben darf. Und dieser Zusammenhang ist allerdings bindend. Gott tut Wunder, auch heute noch, aber immer, wie damals, nach seinen Bedingungen, nicht nach unseren Vorstellungen. Nicht so, dass wir sagen können, tu mal ein bisschen Wunder und wenn wir sehen, dass das funktioniert, dann machen wir mit. Es heißt, mach mal und ich bin bei dir. Es zeigt sich dieser seltsame Zusammenhang, er fordert uns zur Mitarbeit auf und bei dieser Mitarbeit will er einen Glaubensvorschuss. Er will sehen, dass wir ihm wirklich vertrauen und dann macht er das. Wir müssen Gott blind vertrauen, auch wenn der menschliche Verstand sich bei dieser Sache extrem gegen den Strich gebürstet fühlt. Wenn wir diesen Vorschuss an Glauben nicht leisten, wird unser Unglaube bestätigt. Es geschieht nichts. Wenn wir diesen Vorschuss an Glauben aber leisten, wird unser Glaube bestätigt. Es geschieht, wie wir geglaubt haben. Das können wir allerdings nicht aus eigenem Willen. Gottes Wunder sind nicht für uns verfügbar, in dem Sinne, dass wir sagen, pass mal auf, wir machen jetzt eine Evangelisationsveranstaltung und dabei geschehen jetzt bitte schön folgende Wunder. Das geht nicht. Nie. So rum geht's nie. Sondern wir müssen auf die Stimme Gottes hören, müssen herausfinden, was möchte er, dass wir tun sollen, und dann lassen wir ihn machen. Also hier bei Josua. Josua hatte gehört, Gott hatte gesagt, schickt die Priester mit der Bundeslade vorweg in den Fluss. Na gut, Gott hat gesagt. Und dann konnte er sich hundertprozentig darauf verlassen, es wird funktionieren, es wird gut gehen. Aber nicht aus unserer eigenen Herrlichkeit, sondern aus der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, wir sind diejenigen, die reagieren, nicht diejenigen, die planen. Gott plant. Wir hören zu, sind gehorsam und dann funktioniert diese Zusammenarbeit, nicht andersrum. Auch in der folgenden Geschichte können wir dieses Prinzip sehr schön sehen. Matthäus 14, Vers 15. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, es ist spät geworden, schickt die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen und dort etwas zu essen kaufen können. Hier gibt es doch nichts. Aber Jesus antwortete, das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen. Wir haben ja nur 5 Brote und 2 Fische, wandten seine Jünger ein. Dann bringt sie her, sagte Jesus. Er forderte die Leute auf, sich ins Gras zu setzen. Dann nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot, reichte es seinen Jüngern und die Jünger gaben es an die Menge weiter. Alle aßen sich satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, da waren noch 12 volle Körbe. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Die Jünger merkten am Abend, nachdem Jesus lange geredet hatte, da sitzen an die 10.000 Leute rum und es ist nichts zu essen da. Es ist eigentlich ja ganz fürsorglich von ihnen, dass sie gedacht haben, das, was jetzt hier abläuft, das geht jetzt schief. Ja, irgendwie müssen die Leute ja gefüttert werden. Und hier haben wir überhaupt nichts. Das ist ja gar nicht vorbereitet. Nicht, wenn wir so irgendwie Veranstaltungen evangelistischer Art machen, die dann tagelang dauern, dann machen wir uns schon darüber Gedanken, wie die Leute gefüttert werden sollen. Und Jesus, der hat da den ganzen Tag erzählt und gepredigt und die Leute haben ihm gestaunend zugehört. Aber ans Essen hat er überhaupt nicht gedacht. Das ist doch furchtbar. Was soll denn aus den Leuten werden? War doch eigentlich nett von den Jüngern. Und da kommt ein sehr menschlicher Vorschlag, schick sie weg in die Dörfer, die da in der Gegend sind, da können sie sich was zu essen kaufen. Und jetzt kommt von Jesus unerwartet eine ganz merkwürdige Anweisung. Er sagt, das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen. Achtet mal drauf, er sagt nicht, das ist nicht nötig, ich werde jetzt ein Wunder wirken. Sondern er sagt zu den Jüngern, also zu Menschen, gebt ihr ihnen zu essen. Und da sagen die Jünger mit Recht, das können wir doch gar nicht. Wir haben 5 Brote und 2 Fische, da kriegen 10 Leute was und 9.990 Leute gehen leer aus. Wie stehen wir dann da? Dieser Schrecken, wie stehen wir dann da? Das ist etwas, was wir bei Anweisungen Gottes in der Regel überwinden müssen. Aber Jesus lässt sich überhaupt nicht beirren. Der sagt zu den Leuten, setzt euch mal hin, macht euch gemütlich, jetzt kriegen alle was zu essen. Er lässt sich die Sachen bringen, dankt für das, was da ist. Und jetzt kommt noch was Interessantes. Jesus lässt sich das Brot bringen und teilt es selber auf. Er hätte doch auch sagen können, schnappt euch die 5 Brote und fangt mal an, den Leuten zu essen zu geben. Was hätten die Jünger dann gemacht? So Häppchen. Ja? Die 5 Brote müssen ja für 10.000 Leute reichen. Häppchen, ganz kleine. So wie Würfelzucker. Dann isst man schön. Ich bin sicher, das steht jetzt hier nicht explizit, aber ich bin sicher, Jesus hat die Brote großzügig geteilt in dicke, fette Brocken. Und hat den Jüngern das in die Hand gedrückt und dann gesagt, hier, pass mal auf, jetzt zieh mal los. So, und jetzt mussten die Jünger den Glaubensvorschuss auch erbringen. Denn normalerweise hätten sie sagen können, das wird doch nichts. Da sind 20 Brocken und 10.000 Leute. Das klappt doch nicht. Nein, jetzt sind sie gehorsam. Jesus hat das einfach so gesagt, als ob das Alltäglichste von der Welt ist. Er hat für das, was da ist, gedankt, hat das Brot geteilt und sagt zu seinen Leuten, jetzt kommt, jetzt seid ihr dran, jetzt verteilt das mal. Und jetzt bringen die Jünger den Glaubensvorschuss. Wie stehen wir da? Für 10 Leute reicht das. Wie sehen wir dann aus? Was sagen dann die Leute? Wenn die jetzt runtergehen in die Dörfer, was erzählen die dann von uns? Das ist doch eine Lachnummer, das Ganze. So hätten Sie denken können. Tun Sie aber nicht, sondern was Sie tun, Sie nehmen die Sachen im Gehorsam zum Wort Jesu und fangen an zu verteilen. Sie haben Ihre Angst überwunden, sich lächerlich zu machen. Sie haben die Angst überwunden bei der Frage, was sollen denn die Leute denken? Natürlich, die meisten modernen Menschen werden ganz einfach sagen, die Geschichte ist nicht wahr. Glauben wir denn diese Geschichte? Na klar, wenn Gott Kuchen vermehren kann, dann kann er doch auch Brot und Fische vermehren. Übrigens mal am Rande bemerkt, ist euch eigentlich klar, was für eine unglaubliche Gnade das ist, dass Gott uns sowas vorführt, nur dass wir unseren Kleinglauben loswerden. Es war ja gar keiner da, der Hunger hatte. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen, es hat was. Die folgende Geschichte lehrt das gleiche Prinzip, Lukas 17. Auf dem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger durch das Grenzgebiet zwischen Galiläa und Samarien. In einem Dorf begegneten ihnen 10 Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen: Jesus, Meister, hab doch Erbarmen mit uns. Er sah sie an und forderte sie auf: Geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Die Bibel ist meist sehr kurz gefasst. Die Bibel erzählt oft unglaubliche Sachen in 2, 3 Sätzen. Man muss aufpassen, dass man die entscheidenden Sachen dabei nicht übersieht. Die Aussätzigen hatten also offensichtlich von Jesus gehört, hatten also auch gehört, dass er Menschen heilen konnte, und haben jetzt ihre Hoffnung in ihn gesetzt. Aber was werden die wohl erwartet haben? Es steht nicht da, wie gesagt, Kurzfassung. Was werden die erwartet haben? Als sie gesagt haben, erbarme dich über uns, haben sie sicher erwartet, der kommt jetzt, legt uns die Hände auf und heilt uns. Macht er nicht. Steht auf Abstand, sagt so nebenbei, geht zu den Priestern und zeigt euch, dass ihr gesund seid. Dreht sich um und geht. Was war das jetzt? Die konnten doch an sich heruntersehen und sagen, das ist doch Unsinn, wir sind doch nicht gesund. Wenn wir jetzt zu den Priestern gehen, wie sieht das aus? Die schmeißen uns raus, achtkantig. So, jetzt kommt der Glaubensvorschuss. Eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Sie können sehen, wir sind leprakrank. Und nur weil Jesus gesagt hat, geht und zeigt euch den Priestern, dass ihr gesund seid. Wir sind doch gar nicht gesund. Sind die hingegangen? Mein lieber Mann, das ist Glauben. Was wäre denn passiert, wenn sie nicht gegangen wären? Sie wären alle an ihrer Lepra gestorben. Gott erwartet diesen Glaubensvorschuss. Er handelt, wenn wir ihm vertrauen. Er handelt, wenn wir ihm glauben. Und wenn wir das nicht tun, dann handelt er nicht. Und dann sehen wir seine Herrlichkeit nicht. Das wäre menschlich völlig verständlich gewesen, wenn die Aussätzigen nicht gegangen wären. Die konnten sich ja gar nicht in die Nähe von Menschen hintrauen. Hier steht ja auch noch, sie blieben im vorgeschriebenen Abstand stehen. Sie durften gar nicht an andere gesunde Menschen heran. Das war ihnen gesetzlich verboten. Natürlich wegen der Ansteckungsgefahr. Und da sagt er, geht hin, zeigt euch den Priestern. Eine totale Unmöglichkeit. Und als sie hingingen, wurden sie geheilt. Als die Jünger die Brote verteilten, da waren es noch nicht mehr, da wurden sie alle satt. Als die Priester das Wasser berührten, blieb der Jordan stehen. Es reicht, wenn wir das Wort Jesu haben. Wir können es nicht von uns aus, sagen, wir beschließen jetzt folgendes Wunder zu tun. Das geht nicht. Aber wenn wir sein Wort haben, dann dürfen wir losgehen Und wir müssen ja nur, bis die Füße nass werden. Wir müssen ja gar nicht bis zum Hals ins Wasser. Das war damals so zu Jesu Zeiten. Und es gibt eine theologische Lehre, die ich übrigens als unglaublich lächerlich empfinde, dass das nur zu Jesu Zeiten so gewesen sei. Also ist es auch heute noch so? Denkt daran, Gott ändert sich nicht. Der war zu Abrahams Zeiten so, der war zu Jesu Zeiten so, der ist zu unseren Zeiten so und er wird für alle Zeiten so sein. Da will ich mal ein kleines Beispiel aus eigenem Erleben erzählen. Ein mit uns befreundetes Ehepaar hatte ein Segelboot in der Marina Porto San Giorgio an der mittleren Adria. Und der Mann war verstorben an einer schrecklichen Krankheit, einem Glioblastom, und seine Frau hatte das Boot dann noch behalten. Und da sie es selber aber nicht führen konnte, war sie dann im Sommer immer mal ein paar Wochen da und hat auf dem Boot gelebt. Und in einem Sommer hatte sie sich eine grässliche Magen-Darm-Infektion zugezogen. Man sagt ja so im Spott die Rache Montezumas, ja. Normalerweise ist die in 2-3 Tagen weg. Und meine Frau hatte ihr noch zu essen und zu trinken an Bord gebracht. Und wir haben dann auch gedacht, naja gut, 2 Tage, dann ist die Sache durch und sie ist wieder auf dem Bein. Und da hatte meine Frau nach einer Woche den Impuls, den inneren Impuls, wir müssen nach Helga sehen. Eigentlich nicht unbedingt einleuchtend, denn diese Geschichte ist zwar hässlich, aber sie ist schnell weg. Ist keine aufregende Sache. Na gut, wir sind dann also runtergefahren und sind auf den Bootssteg und haben das Boot, sie war nicht zu sehen, das Boot abgeklopft und eine Weile gewartet und dann kam sie aus der Kajüte heraus und bot ein Bild des Jammers. Eingefallen, blass, schwach. Also wenn ich nicht wüsste, dass das nicht sein kann, hätte ich gesagt, sie sah leicht grün aus. Furchtbar. Und sie erzählte uns dann, dass sie seit einer Woche nichts mehr hatte essen können, weil bei jedem Versuch, das zu tun, sie sofort alles erbrach. Also es war viel schlimmer als der normale Verlauf dieser Krankheit. Und plötzlich tauchte in mir der Gedanke auf, betet für Helga. Die fiel mir in dem Moment nicht so dolle. Helga stammt jetzt nicht aus einer freikirchlichen Gemeinde, die das für normal gefunden hätte, sondern sie war eine Katholikin und da war dieser Gedanke wahrscheinlich eher fremd. Und es kostete mich Überwindung, das zu sagen. Und ich sagte dann also schließlich zu ihr, naja, sollen wir für dich beten? Und sie guckte mich wahnsinnig erstaunt an, das war wie gesagt für sie was ganz Ungewöhnliches, und stimmte dann aber zu. Und dann haben wir so vielleicht 2 Minuten über ihr gebetet, unter Handauflegung. Und dann fragte ich sie innerlich sehr unsicher, Helga, wie ist es jetzt? Und hoffte darauf, mit meinem kleinen bisschen Senfkorn glauben, vielleicht hat sie eine Wärme gespürt oder sowas. Und sie guckt mich an und sagt treuherzig, jetzt ist es weg. Und eine halbe Stunde später ging sie mit uns frühstücken, sehr ausgiebig. Das ist dieselbe Geschichte. In dem Moment, als dieser Impuls kam, betet für Helga. Das war eine einfache Anweisung. Da war jetzt diese Nagelprobe auf den Glaubensvorschuss. Traue ich mich, das zu sagen. Wir hatten bei Andreas Herrmann schon ein Heilungsseminar besucht, aber da schön zuhören bei all den schönen Geschichten und gucken, wenn andere das machen, das ist nur eine ganz andere Nummer, als wenn man plötzlich dasteht und da sagt einer, mach du das. Nicht, sie hätte uns ja für völlig durchgeknallt halten können. Und noch viel schlimmer, was, wenn es jetzt nicht geklappt hätte, dann hätte sie möglicherweise gesagt, ihr seid ja lieb, aber das hätte ich euch gleich sagen können, dass das nicht geht. Und davor hat man, jedenfalls ich, habe vor sowas Angst. Ja. Da ist noch so ein Stolz in einem drin, der nicht gerne gekränkt werden möchte. Erstaunlich, wie das honoriert wurde, dieses kleine bisschen Glauben, was ich da zusammengekratzt habe, wie das honoriert wurde. Sowas ist ja glaubensstärkend übrigens. Physikalisch oder medizinisch ist der Vorfall völlig unerklärlich. Denn selbst wenn beim Gebet die Bakterien alle tot umgefallen wären, hätten ja die Toxine noch aus dem Körper rausgemusst, ehe sie sich besser fühlt. Und das dauert ja. Das kann ja physikalisch, kann es gar nicht schnell gehen. Und in dieser Geschichte sind alle die Prinzipien, die wir aus der biblischen Geschichte kennen, versammelt. Erstens die Anweisung von Gott, betet für Helga. Zweitens der Glaubensvorstoß. Du musst dich überwinden, trotz aller Bedenken im Vertrauen auf Gott etwas zu tun, was du selber gar nicht zu Ende führen kannst und von dem du rein menschlich glaubst, dass es schiefgehen muss. Und drittens, wenn du dann in echtem Vertrauen anfängst, geschieht es. Du musst dir nur gerade die Füße nass machen, nicht mehr, dann kommt schon. Aber der Knackpunkt bei der Sache ist, dass du Gottes Anweisung richtig gehört hast. Da hängt's dran. Wenn du die Anweisung nicht hast, lass die Finger davon, du kannst es nicht allein. Wir lesen dazu Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Hier heißt es interessanterweise nicht, meine Schafe können lernen, meine Stimme zu hören. Oder meine Schafe werden meine Stimme hören, wenn sie mich sehr darum anbeten. Nö, da steht ganz einfach, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist so, das hat Gott so eingerichtet. Wenn du den Heiligen Geist gekriegt hast mit deiner Bekehrung, dann hörst du seine Stimme. Nur das Dumme bei der Sache ist, wir merken das nicht immer. Gott schreit uns in aller Regel nicht an. Ich kenne es aus meinem Leben, dass Gott das einmal getan hat. Aber normalerweise tut er das nicht. Es ist meist eher eine leise Stimme. Und wenn wir uns da noch nicht sicher sind, dann ist da noch was zu tun. Aber das ist heute nicht das Thema. Der zweite Punkt ist, dass wenn du solch eine Anweisung hörst und dir sicher sein kannst, sie ist von Gott, dann ist es extrem wichtig, dass du der Anweisung gehorchst. Wörtlich gehorchst. All die großen Evangelisten, deren Tätigkeit von Zeichen und Wundern begleitet gewesen ist, auch in der Moderne, das war nicht nur in der biblischen Zeit so, fallen dadurch auf, dass sie der Stimme Gottes gehorcht haben, auch wenn es noch so unmöglich schien. Wenn wir nicht gehorchen, kann die Gelegenheit sehr leicht verpasst sein. Und sie kommt eventuell sogar nicht wieder. Jesus hat nämlich nicht nur gesagt, meine Schafe hören meine Stimme, sondern er hat auch gesagt, sie folgen mir. Und das riecht nach Gehorsam. Aber er hat noch was gesagt und das macht uns Hoffnung. Er hat gesagt, ich kenne sie. Das macht uns viel Hoffnung. Er kennt unsere Schwächen. Er kennt auch unsere Stärken. Und weil er uns kennt, hat er erstaunlicherweise sehr viel Geduld mit uns. Wir müssen aber bereit sein, den Weg mit ihnen zu gehen. Und da habe ich noch ein Geschichtchen, die ist ganz frisch, die ist in diesem Jahr passiert. Eine Dame, die ich aus einem Club kenne, leidet seit vielen Jahren unter asthmaähnlichen Atembeschwerden. Eigentlich schon immer, chronisch. Und als sie mir das erzählte, bekam ich den Impuls, bete für sie. Das kam mir jetzt zu plötzlich. Der Club ist ein säkularer Club. Er ist humanistisch, aber nicht christlich. Da habe ich gedacht, wenn ich jetzt das anbiete, die hält mich für völlig durchgeknallt. Wahrscheinlich ist sie völlig weltlich. Und da habe ich gekniffen. Und zur Sicherheit bin ich zum nächsten Clubtreffen nach einer Woche gar nicht erst hingegangen, damit ich ihr nicht nochmal über den Weg lief. Wie riecht das? Ein Hauch von Jona. Der war auch so. Den Tag darauf fahre ich mit meinem Rolli nichts an die Hauptstraße herunter. Da parkt vor mir ein Auto ein. Die Tür geht auf und diese Dame steht vor meinem Rolli. Da habe ich gedacht, in Ordnung, das ist jetzt deutlich. Ich bot ihr also an Ort und Stelle an, Gebet für Heilung zu machen. Sie guckte mich ungeheuer erstaunt an. Dann sagte sie, also ich bin eine gläubige Katholikin, Aber da muss ich erst mal drüber nachdenken. Na gut. Eine Woche später sah ich sie wieder. Sie lehnte das Angebot ab und fügte hinzu, es ist inzwischen viel besser geworden. Wahrscheinlich hört sich so ein Angebot auf ein Heilungsgebet für einen weltlichen Menschen auch ein bisschen spooky an. Ich bin immer noch überzeugt, dass die Aufforderung echt war und dass das Gebet dran war. Aber Gott lässt den Menschen den freien Willen, auch Nein zu sagen. Die Dame hält mich jetzt wahrscheinlich für ein bisschen seltsam. Das müssen wir in Kauf nehmen. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, müssen wir in Kauf nehmen, dass die Leute uns für seltsam halten. Viele Christen müssen für die Nachfolge Jesu sehr viel mehr in Kauf nehmen. Am Donnerstag traf ich die Dame wieder. Wir wünschten uns ein frohes Weihnachtsfest und ich sagte zu ihr, das Angebot steht noch. Da sagte sie, das ist lieb von Ihnen, von dir, aber der Husten ist weg. Was will die Geschichte sagen? Für mich persönlich, glaube ich, heißt sie, wenn du kneifst, mache ich es allein. Also können wir daraus alle lernen, nicht kneifen. Wenn du das Wort von Gott hast, sei gehorsam. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Er erfülle dich mit der Kraft des Heiligen Geistes, so sehr, dass er nicht nur in dir drin bleibt, sondern dass er aus dir herauswirkt zu Jesu Freude. In Jesu Namen. Amen. Amen.